Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Vom Schiedsrichter zum Spielmacher. Der Staat und die Grundrechte. Ein Feature von Ulrike Köppchen.
Wir sehen uns vor Gericht.
Die alte Idee, dass Recht und Freiheit Gegensätze sind, halte ich für ganz falsch.
Grundrechte sind gewissermaßen näher am Pol der Moral als gewöhnliche Interessen, ja, die dann etwa im Privatrecht so und so ausgeglichen werden. Bei Grundrechtsbehauptungen ist schnell die Annahme im Spiel, dass etwas zum Beispiel für die Menschenwürde Relevantes zur Debatte steht.
Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir sozusagen nicht zu viel dem Gericht anvertrauen, sondern auch uns als Bürgerinnen und Bürger, wenn es eben ein politisches Anliegen gibt, was wir durchsetzen, uns nicht immer in erster Linie ans Gericht wenden, sondern versuchen, das mit politischen Mitteln zu tun.
Freiheit ist wichtig. Wir reden in den letzten Jahren zu wenig über Freiheit, finde ich.
Wir sehen uns vor Gericht.
Wir sehen uns vor Gericht. Was man früher auf der Straße oder im Parlament ausgefochten hat, landet heute vor dem Richter. War das Recht in der Vergangenheit oft ein Mittel des Staates, um die Gesellschaft zu disziplinieren, wird es heute oft von den Bürgern als Mittel eingesetzt, um den Staat in die Schranken zu weisen. Vor allem, wenn es um Grundrechte geht. Und dazu sind sie ja auch da. Oder waren es zumindest ursprünglich einmal.
Heute, am 23. Mai, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes.
Vier Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur verkündet der Präsident des Parlamentarischen Rates und spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer, CDU, feierlich die Unterzeichnung und Annahme des Grundgesetzes. Die Versammlung hatte es sich nicht leicht gemacht, wie der Vorsitzende des Verfassungskonvents Anton Pfeiffer ausführte.
Wir haben uns innerlich darauf vorbereitet, indem wir uns aufs Tiefste hinein versenkten, was der Begriff eines Rechtsstaates bedeutet, was insbesondere aber Grundrechte und Menschenrechte in unserer Zeit bedeuten.
Die Väter und Mütter des Grundgesetzes standen bei ihren Beratungen stark unter dem Eindruck der jüngsten Vergangenheit, also des nationalsozialistischen Regimes und des Totalitarismus in der entstehenden DDR.
Der Verfassungsrechtler Christoph Gusi, Professor an der Universität Bielefeld.
Sie haben die Grundrechte zentral als Rechte gegen den Staat, gegen von Ihnen wahrgenommenes staatliches Unrecht gesehen. Grundrechte sollten die Menschen vor staatlicher Willkür schützen, und das heißt im Klartext, sie galten primär als sogenannte Abwehrrechte gegen den Staat. Das Beste, was der Staat nach diesem Grundrechtsverständnis tun konnte, war, nichts zu machen, denn dann griff er auch in keine Rechte ein und die Freiheit blieb gewahrt.
Schrankenlos sollten und sollen die Grundrechte zwar nicht gelten, sondern sie konnten unter bestimmten Voraussetzungen eingeschränkt werden. Dennoch stand dahinter das Idealbild einer Gesellschaft aus freien Individuen, denen die Rechte nicht durch den Staat zugeteilt werden, sondern die ihnen von Natur aus zustehen.
Unumstritten war dieses Verständnis von Grundrechten und der Rolle des Staates allerdings nie. Die Weimarer Nationalversammlung etwa hatte versucht, ein sozialeres und weniger idealistisches Verständnis von Grundrechten zu etablieren.
Damals hatte man, übrigens ebenso wie in der Nationalversammlung von 1848-49, bereits politisch den Eindruck, dass Freiheit etwas ist, was sich nicht von selber herstellt, wenn der Staat sich aus der Gesellschaft heraushält. Man ging davon aus, dass die Grundrechte beispielsweise ein Grundrecht auf gerechten Lohn, auf menschenwürdige Existenz oder Freiheit von willkürlichen Vertragsbedingungen seien. Das sind keine Dinge, die sich einfach von selbst einstellen, wenn der Staat nichts tut. Das sind Dinge, die der Staat durch Recht überhaupt erst herstellen soll.
Durchgesetzt hat sich diese Sichtweise allerdings nicht. Weder in der Weimarer noch in der jungen Bonner Republik. Ein aktiver Grundrechtsschutz durch den Staat ist jenseits des Bundesverfassungsgerichts nicht vorgesehen. Das allerdings bemüht sich schon in den 50er Jahren sehr darum, den Geltungsbereich der Grundrechte auszuweiten.
Der Regisseur Veit Harlan hatte sich bereits 1933 zum Nationalsozialismus bekannt. Im Dritten Reich machte er Karriere mit Unterhaltungsfilmen, aber auch mit Propaganda. Etwa dem antisemitischen Jud Süß von 1940. Vor allem wegen dieses Films wird er nach 1945 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt, aber von zwei deutschen Gerichten freigesprochen. 1950 will er mit dem Film »Unsterbliche Geliebte« in der Bundesrepublik ein Comeback starten. Der Hamburger Senatsdirektor und Pressechef Erich Lüth ruft öffentlich zum Boykott des Films auf.
Das moralische Ansehen Deutschlands in der Welt darf aber nicht von robusten Geldverdienern erneut ruiniert werden. Denn Harlans Wiederauftreten muss kaum vernarbte Wunden wieder aufreißen und abklingendes Misstrauen zum Schaden des deutschen Wiederaufbaus furchtbar erneuern. Es ist aus allen diesen Gründen nicht nur das Recht anständiger Deutscher, sondern sogar ihre Pflicht, sich im Kampf gegen diesen unwürdigen Repräsentanten des deutschen Films über den Protest hinaus auch zum Boykott bereitzuhalten.
Im restaurativen Klima der jungen Bundesrepublik sind das harte und mutige Worte. Prompt verklagt die Filmfirma Lüth auf Unterlassung und Schadenersatz und gewinnt. Der wiederum sieht sich in seinem Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt und zieht vor das Bundesverfassungsgericht. Das gibt Lüth im Januar 1958 nicht nur Recht, sondern schreibt darüber hinaus auch Grundsätzliches zum Geltungsbereich der Grundrechte fest.
Die Grundrechte sind in erster Linie Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. In den Grundrechtsbestimmungen des Grundgesetzes verkörpert sich aber auch eine objektive Wertordnung, die als verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gilt.
Jedes Gesetz und jedes Gerichtsurteil muss sich also am Maßstab der Grundrechte und der Verfassung messen lassen.
Also ich glaube, die Lüth-Entscheidung in den 50er Jahren war schon eine wichtige Entscheidung mit Blick darauf, dass es eben die dieses Verständnis eingeführt hat, dass Grundrechte eine objektive Werteordnung darstellen und deswegen Ausstrahlungswirkung entfalten für die ganze Rechtsordnung und zwar auch ins Privatrecht hinein.
Hier habe das Verfassungsgericht eine Denkwende eingeleitet, sagt Michaela Heilbronner, Professorin für öffentliches Recht und Menschenrechte an der Universität Gießen.
Und diese Denkwende, die ist uns auch geblieben.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Unser Verständnis verändert sich eben auch. Und während Gerichte sozusagen nicht alles immer vorschreiben sollen, müssen sie ja auch Schritt halten. Insofern ist es, glaube ich, ein gegenseitiger Austausch.
Die Entwicklung des Rechts spiegelt immer auch die gesellschaftliche Entwicklung wider, unterstreicht Michaela Heilbronner. Wer hätte sich vor einigen Jahrzehnten zum Beispiel vorstellen können, dass Verfassungsgerichte einmal so etwas wie ein Grundrecht auf eine Ehe unter Gleichgeschlechtlichen anerkennen würden?
Umgekehrt ist es, glaube ich, auch so, dass Gerichte, die sich zu weit vorwagen und sozusagen Dinge entscheiden, für die die Gesellschaft nicht bereit ist, die können sich nicht unbedingt immer sicher sein, dass die Umsetzung auch gelingt.
Etwa was die Gleichberechtigung angeht. Zwar steht bereits seit 1949 im Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die juristische Praxis sah allerdings anders aus. Das Scheidungsrecht benachteiligte Frauen. Als Ehename war der Name des Mannes vorgeschrieben und eine Frau durfte nur mit Zustimmung ihres Ehemannes ein Konto eröffnen. Eine Änderung dieser verfassungswidrigen Gesetze war wiederholt vom Bundesverfassungsgericht angemahnt worden, aber erst unter der sozialliberalen Koalition gelang es dem Gesetzgeber, dafür Mehrheiten zu finden.
Auch die soziale Dimension der Grundrechte und die Verpflichtung des Staates, aktiv etwas zu deren Schutz zu tun, wird jetzt stärker betont.
Der Urknall war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts etwa von 1973, in dem es um den Numerus Clausus ging.
So der Verfassungsrechtler Christoph Gusi.
Aus dem in Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz gewährleisteten Recht auf freie Wahl des Berufes und der Ausbildungsstätte in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip folgt ein Recht auf Zulassung zum Hochschulstudium.
Damit das Grundrecht der Berufsfreiheit gewährleistet ist, reicht es also nicht länger, dass der Staat niemandem verbietet, einen bestimmten Beruf zu ergreifen. Sondern er muss auch Vorsorge treffen, dass Menschen die Möglichkeiten haben, den Beruf ihrer Wahl zu erlernen.
Hier wurde Freiheit vom Bundesverfassungsgericht verstanden als Teilhabe an staatlichen Leistungen. Dieser Gedanke war damals neu und hält bis zum heutigen Tage an. Von daher also ist es so, dass wir noch heute an der Stelle sind, Freiheit ist ein Ressourcenproblem, Freiheit ist ein Teilhabeproblem, Freiheit ist ein Verteilungsproblem und diese Verteilung kann letztlich nur der Staat organisieren.
Damit kommt dem Staat in Sachen Grundrechte eine neue Aufgabe zu. Statt sich möglichst wenig einzumischen, wird er immer mehr auch als Dienstleister in Sachen Grundrechte verstanden.
Wir sehen uns vor Gericht.
Ja, wir haben doch die Gleichberechtigung, die ist doch im Grundgesetz. Ja, also das liegt doch an den Frauen, dass sie nicht gewählt werden. Oder Frauen wollen nicht in die politischen Ämter. Das waren so die Standardargumente. Ja, aber dass es hier ein strukturelles Problem ist, eine strukturelle Benachteiligung von Frauen, das war einfach auch in der Öffentlichkeit noch nicht so wahrgenommen worden. Und das war unser Anliegen, dass das sich ändert.
Christa Weigel-Schneider ist Rechtsanwältin und kämpft seit 10 Jahren für Geschlechterparität in den Parlamenten. Genauso wie zahlreiche Initiativen, Aktionsbündnisse und Frauenräte.
Wir haben ja erst seit 1983 einen Frauenanteil im Bundestag über 10%. Sie müssen sich mal vorstellen.
Auch heute noch sind Frauen in den deutschen Parlamenten deutlich unterrepräsentiert. Im Bundestag etwa sind sie in allen Fraktionen, außer denen der Grünen und der Linkspartei, in der Minderheit. Insgesamt sind 34,8% der Bundestagsabgeordneten weiblich. 2017 waren es sogar nur 30,9%. Ein Skandal finden Christa Weigel-Schneider und ihre Mitstreiterinnen und haben deshalb beim Deutschen Bundestag Wahlprüfungsbeschwerde eingelegt. Denn der niedrige Frauenanteil komme dadurch zustande, dass Frauen schon bei der Vergabe aussichtsreicher Plätze auf den Kandidatenlisten der Parteien systematisch benachteiligt würden.
Ich denke, der Gleichberechtigungssatz sagt, dass die Frauen ein Recht auf eine gleichberechtigte Teilhabe haben. Und die gleichberechtigte Teilhabe ist eben nicht gewährleistet, wenn sie nur immer bis zu 30% in den politischen Entscheidungsgremien aufschlagen. Ein Staat hat die Pflicht, darauf hinzuwirken, dass Frauen nicht benachteiligt sind.
So steht es seit 1994 im Grundgesetz. Doch heißt das auch, dass der Staat verpflichtet ist, dafür zu sorgen, dass die Hälfte der Abgeordneten in den Parlamenten Frauen sind? So sehen es Aktivistinnen wie Christa Weigel-Schneider und leiten daraus die Forderung ab, der Gesetzgeber müsse ein Gesetz beschließen, das die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen sicherstellt.
Ein Gesetz braucht es deshalb, weil mit Selbstverpflichtung kommt man nicht weiter. Also ich meine, wenn jetzt die CDU oder die CSU das so toll finden würden, dass Frauen einfach besser vertreten sind, dann könnten sie ja genauso wie jetzt die SPD, die Grünen und die Linken das einfach festschreiben in ihren Satzungen und sagen, ja, das wollen wir nicht weiter so machen. Das ist eben das Problem, dass man diese Partei nicht für eine Selbstverpflichtung gewinnen kann. Und da braucht es dann gesetzliche Regelungen.
Juristisch und politisch ist ein solches Paritätsgesetz, auch unter dem französisch geprägten Begriff Paritätgesetz geläufig, allerdings hoch umstritten. 2019 verabschiedeten die Parlamente von Brandenburg und Thüringen zwar entsprechende Gesetze, doch lange währte die Freude über den Meilenstein der Gleichstellung nicht.
Das Thüringer Paritätsgesetz, das den Parteien starre paritätische Quoten für die Landeslisten vorgibt, verstößt gegen die Thüringer Verfassung und ist deshalb nichtig.
So der Thüringische Verfassungsgerichtshof am 15. Juli 2020. Geklagt hatte die AfD.
Die Vorgabe einer paritätischen Besetzung von Landeslisten für Wahlen zum Landtag Brandenburg verletzt die Parteienfreiheit, Wahlvorschlagsfreiheit und Chancengleichheit der politischen Parteien im Land Brandenburg.
So das Brandenburgische Verfassungsgericht am 23. Oktober 2020. Auch die Wahlprüfungsbeschwerde, die unter anderem Christa Weigel-Schneider gegen die Bundestagswahl 2017 eingereicht hatte, wird vom Bundestag zurückgewiesen. Eine aus dem Gleichstellungsauftrag des Grundgesetzes abgeleitete Verpflichtung zur Verabschiedung eines Paritätgesetzes vermag man dort nicht zu erkennen.
Dagegen legten die Frauen Wahlprüfungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. Das wies die Klage im Dezember 2020 als unzulässig ab, da die Beschwerdeführerinnen nicht hinreichend begründet hätten, inwieweit hier ein auf ein Fehlen eines Paritätsgesetzes zurückgehender Wahlfehler vorliege. Mit dem gleichen Argument erklärte es im Januar 2022 auch eine Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil des Thüringischen Verfassungsgerichtshofs für unzulässig, mit dem dieser das Landesparitätsgesetz gekippt hatte.
Inhaltlich hat das Bundesverfassungsgericht in seiner ausführlichen Begründung der Klageabweisung zwar nicht über ein Paritätsgesetz entschieden, aber doch eine gewisse Skepsis ausgedrückt.
Wo man, glaube ich, kritisch sein muss, ist das Argument, dass das Parlament die Gesellschaft als solche abbilden muss. Das ist auch das Argument, was, so würde ich jedenfalls die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts dazu lesen, das waren ja nur Entscheidungen der Zulässigkeit, dass solche Argumente doch eher skeptisch zu beurteilen sind und dass es darum eigentlich nicht gehen kann. Das Parlament muss nicht eine Abbildung der gesamten Gesellschaft als solche darstellen.
Zumal dann möglicherweise auch andere in Artikel 3 des Grundgesetzes genannte Gruppen der Gesellschaft, Menschen einer bestimmten sozialen Herkunft, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Migrationshintergrund, eine Repräsentation im Parlament gemäß ihres Bevölkerungsanteils beanspruchen könnten. Damit würde der Bundestag zu einer Art Ständevertretung. Und eigentlich solle es bei der Geschlechterparität im Parlament doch um etwas anderes gehen, sagt Michaela Heilbronner. Den Abbau von strukturellen Ungleichheiten, die Frauen benachteiligen.
Das ist, glaube ich, das überzeugendere Argument für eine Parität. Ob man das jetzt mit einer Quote macht auf den Listen oder ob man es in anderer Weise tut, ich würde argumentieren, da hat der Gesetzgeber viel Freiheit. Aber was ich mir schon wünschen würde, ist, dass sich der Gesetzgeber ein bisschen was überlegt, wie er das Problem angeht.
Trotz der negativen Signale des Bundesverfassungsgerichts, aufgeben wollen Paritätsaktivistinnen wie Christa Weigel-Schneider nicht.
Ich darf Sie überraschen, wir haben gegen die letzte Bundestagswahl wieder das Wahlprüfungsverfahren eingeleitet. Wir haben wieder Einspruch beim Bundestag eingelegt. Und da waren es immerhin 200 Bürger und Bürgerinnen.
Wir sehen uns vor Gericht.
Etwa eine Viertelmillion Verfahren waren zwischen 1951 und 2020 beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Davon etwa 95% Verfassungsbeschwerden. Den bisher absoluten Höchststand erreichte die Zahl der Verfahrenseingänge 2014 mit 6.800. Seitdem gehen die Zahlen wieder etwas zurück. Aber 2020 wurden immerhin noch knapp 5.200 Verfassungsbeschwerden eingereicht. Der gewaltige Trend zur Verrechtlichung gesellschaftlicher Konflikte bereitet inzwischen auch einigen Juristinnen und Juristen Bauchschmerzen.
Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir sozusagen nicht zu viel dem Gericht anvertrauen, sondern auch uns als Bürgerinnen und Bürger, wenn es eben ein politisches Anliegen gibt, was wir durchsetzen, uns nicht immer in erster Linie ans Gericht wenden, sondern versuchen, das mit politischen Mitteln zu tun.
Die Klage ist im Grunde alt, aber etwas hat sich verändert. Früher ging die Verrechtlichung oft vom Staat aus, etwa wenn es darum ging, Arbeitskämpfe der Arbeiterbewegung zu disziplinieren. Heute sind es oft zivilgesellschaftliche Akteure, die sich an die Gerichte wenden oder die zumindest mit rechtlichen Positionen argumentieren.
Was Sie jetzt ansprechen, hat ja auch viel mit der Diagnose einer Moralisierung von Interessenkonflikten zu tun. Und jetzt könnte man sagen, Grundrechte sind gewissermaßen näher am Pol der Moral als gewöhnliche Interessen, ja, die dann etwa im Privatrecht so und so ausgeglichen werden. Bei Grundrechtsbehauptungen ist schnell die Annahme im Spiel, dass etwas zum Beispiel für die Menschenwürde Relevantes zur Debatte steht.
Der Politikwissenschaftler Bernd Ladwig, Professor für politische Theorie an der Freien Universität Berlin. Was macht das mit dem demokratischen Prozess, wenn immer mehr gesellschaftliche Konflikte auf dem Feld des Rechts entschieden werden?
Viele Kritiker der Verrechtlichung, auch zum Beispiel aus dem Umfeld der neueren Frankfurter Schule, wenn man an Leute wie Christoph Menke denkt oder so, argumentieren, dass das Recht zum Beispiel Kommunikation unterbricht und damit die Art von argumentativer und ergebnisoffener Auseinandersetzung, die für die demokratische Politik unverzichtbar ist. In gewisser Weise ist das sozusagen nach dieser Kritik eine Art von Kommunikationsabbruch. Wenn man ein Gerichtsurteil hat, dann hat man damit in gewisser Weise die Schließung eines Debattenraums.
Ganz mag sich der Politikwissenschaftler dieser Kritik nicht anschließen, da sie seiner Ansicht nach unterschätzt, wie sehr auch die Rechtsentwicklung in größere gesellschaftliche Veränderungsprozesse eingebettet ist. Und dennoch?
Aber natürlich hat das Recht auch diese Funktion, dass es gewissermaßen Zäsuren setzt, dass es bestimmte Dinge unmöglich macht in einem normativen Sinn. Also wenn etwas verboten ist, ist es eben verboten, dann kann ich zwar weiterhin dagegen vorgehen, aber dann mache ich mich eben strafbar oder tue etwas Illegales. In diesem Sinne ist es natürlich zweierlei, ob ich sage, ich bewege mich in einem Raum des ergebnisoffenen demokratischen Streits, der durch Gesetzgebung immer nur vorläufig irgendwie geregelt ist, aber im Prinzip immer wieder neu geöffnet werden kann, oder ob ich denke, dass ich mit den Mitteln des Rechts hier etwas als illegal zum Beispiel ausschließen kann. Und insbesondere dann, wenn es sich um Grundrechtsbehauptungen handelt. Denn die sind ja dagegen geschützt, dass man sie mit einfacher Mehrheit wieder ändert.
Epochal war der nahezu einhellige Tenor in der Öffentlichkeit, als das Bundesverfassungsgericht am 29. April 2021 eine Reihe von Verfassungsbeschwerden in Teilen recht gab und das Klimaschutzgesetz von 2019 für verfassungswidrig erklärte. Geklagt hatten Klimaschützerinnen und Klimaschützer, Umweltverbände und sogar Menschen aus Bangladesch und Nepal. Ihr Hauptargument? Durch die ihrer Ansicht nach unzureichenden Klimaschutzmaßnahmen würden sie in ihren Grundrechten auf Leben, Gesundheit, Berufsfreiheit und Eigentum verletzt. Insofern steckt in diesen Verfassungsbeschwerden auch ein Versuch, eine radikale Ausweitung des Grundrechtsschutzes und der staatlichen Schutzpflicht durch das Bundesverfassungsgericht durchzusetzen. Mit Erfolg?
Teils ja, teils nein. Einerseits hat es gesagt, nein, ein individuelles Grundrecht auf bestimmte Maßnahmen des Klimaschutzes gibt es nicht. Aber auf der anderen Seite hat es gesagt, die Kläger, die da waren, durften immerhin klagen. Und das darf man nur, wenn man ein Grundrecht auf seiner Seite hat.
Aber eine konkrete Verletzung der Schutzpflicht des Staates, etwa hinsichtlich des Grundrechts auf Leben, stellte das Bundesverfassungsgericht nicht fest. Beziehungsweise es stellte klar, dass der Gesetzgeber einen weiten Spielraum bei der Ausgestaltung seiner Schutzpflichten hat und dass es nicht die Aufgabe des Gerichts sei, die Maßnahmen im Einzelnen zu überprüfen.
Also letztlich ist das Bundesverfassungsgericht in der Sache ja nicht so weit gegangen. Sie haben ja nicht dem Gesetzgeber jetzt so wahnsinnig viel vorgeschrieben, was nicht ohnehin schon geplant war, sondern sie haben gesagt, ihr müsst eben über den Zeitraum, den ihr jetzt geplant habt, hinaus hin weiter planen, um sicherzustellen, dass sozusagen nicht diese Freiheitsbeschränkungen, die dann nötig sein werden, ja, dass die nicht ungerecht verteilt werden.
So Michaela Heilbronner, Professorin für öffentliches Recht an der Universität Gießen. Der Oldenburger Verfassungsrechtler Volker Böhme-Nessler hingegen sagt, ein krasses Fehlurteil.
Also die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts ist folgende. Das Gericht sagt, wenn wir jetzt bis 2030 zu wenig CO2 einsparen, müssen wir ab 2030 umso mehr CO2 einsparen. Und das heißt mit anderen Worten, die Freiheiten der Bürger ab 2030 sind stark bedroht, weil wir jetzt bis 2030 zu wenig einsparen. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, das ist sozusagen ein intertemporales Grundrecht. Die erfinden ein neues Grundrecht, nämlich ein intertemporales Grundrecht. Das ist sozusagen die Idee dahinter. Der Punkt ist aber natürlich, dass das ein politisches Argument ist und kein juristisches, verfassungsrechtliches Argument.
Es gehe ihm nicht um Kritik an Klimapolitik, betont der Verfassungsrechtler. Klimaschutz sei ein wichtiges Anliegen. Aber das Bundesverfassungsgericht mische sich immer stärker in Politik ein und entscheide nach politischen Kriterien.
Und das halte ich für gefährlich. Weil das Bundesverfassungsgericht ist eine staatliche Institution, die mit am meisten Vertrauen in der Bevölkerung genießt. Und das hängt aber damit zusammen, dass die Bürger das Bundesverfassungsgericht wahrnehmen als einigermaßen unabhängigen, unparteiischen Schiedsrichter im politischen Kampf. Und weil das Vertrauen sich darauf stützt, ist es gefährlich, wenn das Bundesverfassungsgericht diese Rolle unparteiischer Schiedsrichter verlässt.
Diese Nähe zur Politik sieht Böhme-Nessler nicht nur beim Klimaurteil, bei dem es um die Ausweitung von grundrechtlichen Schutzpflichten ging. Er sieht sie auch bei den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in der Corona-Krise. Da ging es aber darum, inwieweit Freiheitsrechte eingeschränkt werden können.
Wenn Sie sich die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in der Corona-Krise jetzt in den letzten 2 Jahren anschauen, das Bundesverfassungsgericht hat ganz viele Entscheidungen auch getroffen zu allen möglichen Einschränkungen, staatlichen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Also wir haben ja Bundesnotbremse gehabt und so weiter. Und da gibt es auch Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts dazu. Und das ganz Entscheidende ist, dass das Bundesverfassungsgericht verhältnismäßig undifferenziert, aus meiner Sicht erschreckend undifferenziert, alle diese Maßnahmen mehr oder weniger abgenickt hat. Und das erschüttert auch das Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht als Hüter der Verfassung. Die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts ist es nicht, bestimmte Politiken zu fördern, sondern die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts ist es, aufzupassen, dass die Verfassung nicht verletzt wird.
Zum Beispiel kann man empirisch zeigen, dass dieselben Leute, die bei Corona abwehrend auf den Staat reagieren, auch zum Beispiel auf staatliche Klimaschutzpolitik ablehnend reagieren. Ja? Also es gibt zum Beispiel, andersrum gesagt, eine starke Korrelation zwischen Marktvertrauen und der Ablehnung. Nicht nur staatliche Eingriffe zugunsten des Klimas, sondern ebenso staatliche Eingriffe zum Beispiel im Gesundheitsschutz. Das, glaube ich, lässt sich verallgemeinern. Und man kann das sozusagen an den vagabundierenden Themen, aus denen Rechtspopulisten im Moment ihren politischen Profit ziehen, erkennen. Die AfD wandert sozusagen von Kritik an Flüchtlingsbewegungen über den Euro, über die Klimaschutzmaßnahmen bis hin eben in die Querdenkerszene, die sich jetzt gegen die Corona-Maßnahmen wendet. Man sieht auf den ersten Blick überhaupt keinen Zusammenhang zwischen diesen Themen, aber wenn man das sozusagen auf der Folie eines verallgemeinerten Misstrauens gegen die Eliten und den Staat und so sieht, und dann ergibt sich eine Art von Zusammenhang.
So der Politikwissenschaftler Bernd Ladwig. Auch viele von denen, die gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen, beziehen sich auf das Grundgesetz, um ihrer Position Geltung zu verschaffen. Aber für sie ist es eine Waffe gegen den Staat. Und Grundrechte sind ihnen ein Mittel, um ihn sich vom Leib zu halten. Andere haben sich dagegen mit dem Staat angefreundet.
Ich selber war, als ich viel jünger war, in Initiativen gegen die Volkszählung aktiv, auf die ja unter anderem das Verfassungsgericht mit diesem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung geantwortet hat. Da hatten wir so die Vorstellung, der Staat ist letztlich Gegner. Und man muss ihm jedenfalls zutiefst misstrauen. Und wenn er uns irgendwie Informationen abgewinnen will, dann müssen wir da extrem wachsam sein und zurückhalten bis hin zu Boykotten. Ich glaube, da hat sich massiv etwas verändert. Und das zeigt im Rückblick natürlich auch, dass eine bestimmte Vorstellung von gesellschaftlicher Selbstregulation, die nicht nur neoliberal war, sondern die auch etwas mit eher anarchistischen Visionen zu tun hatte, aber dass die jedenfalls naiv war, was die aus der Gesellschaft selbst hervorgehenden Gefahren für die Rechte und Freiheiten des Einzelnen und für ein annäherndes Kräftegleichgewicht bedeutet.
Und vielleicht kommt zum gestiegenen Staatsvertrauen noch etwas anderes hinzu, dass nach dem gescheiterten neoliberalen Experiment der 90er und Nuller Jahre die Gesellschaft sich viel weniger zutraut, Dinge selbst zu regeln.
Wahrscheinlich werden, wenn man das jetzt wiederum in 20 Jahren zurückblickend betrachtet, was wir gegenwärtig diskutieren, werden dann wieder die Stimmen gestärkt, die sagen, unser Glaube an die neutrale Schiedsrichterrolle des Staates und seine Fähigkeit und Bereitschaft zur Gemeinwohlverwirklichung war naiv. Das ist sozusagen ein Pendelschlag. Aber im Moment, glaube ich, sind diejenigen in der Defensive, die sagen, wir müssen den Staat möglichst schwach halten, weil er letztlich immer oder vor allem auch nutzenmaximierend in eigener Sache agiert, weil er bestimmte gesellschaftliche Gruppen gegen andere begünstigt, Rent-Seeking betreibt. Also diese ganze Litanei neoliberaler Kritik, die ist im Moment, glaube ich, ziemlich verstummt. Dafür gibt es gute Gründe. Wie gesagt, das ist kein Grund, jetzt dem Staat gegenüber naiv zu sein und zu sagen, zum Beispiel die Funktion von Grundrechten als Abwehrrechte gegen den Staat hat jede Bedeutung verloren. Das wäre natürlich fatal falsch. Aber dass im Moment eher die Gesellschaft als Gefährdungsgrund unserer Rechte und Freiheiten wahrgenommen wird, das hat eben auch gute Gründe.
Vom Schiedsrichter zum Spielmacher? Das war ein Feature von Ulrike Köppchen. Regie hatte Beatrix Ackers, für den Ton war Ralf Perz zuständig. Nina West und Philipp Engelhardt haben gesprochen, die Redaktion hatte Martin Hartwig.